Puh, guten Morgen. Wenn noch zwei oder drei Leute für mein Herz beten könnten, dass es ein bisschen ruhiger schlägt, wäre ich ganz dankbar. Hi Benedikt, schön, dass du da bist. Ja, ich bete und dann starten wir. Herr Jesus, wir haben eben gesungen, dass du bzw. der Vater Ströme des Geistes schenken möge. Und das erbitten wir jetzt nochmal für diese Stunde. Es ist nicht irgendein Programm, was wir hier abspulen, sondern es geht um dich, den lebendigen Gott und Vater. Es geht um die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Es geht um die Allmacht, Stärke und Majestät des Herrn Jesus Christus. Und ich bitte dich, Gott, dass du jetzt fühlbar, spürbar unter uns bist und dass du unsere Herzen anrührst. Wir sind gespannt, was du tun wirst. Wir erwarten von dir Segen in Form von Ermutigung, Auferbauung, vielleicht auch Zurechtweisung, Stärkung, neuer Kraft. Wir befehlen uns dir an und heißen dich herzlich willkommen. Amen. Das ist eine Feuerwehr. Zur Verfügung gestellt von unserem heutigen jüngsten Gottesdienstmitarbeiter, Benedikt Meisner. Nicht mit mir verwandt, aber trotzdem netter Kerl. Und weil der seine Feuerwehr extra ausgeliehen hat für den Gottesdienst als Anschauungsobjekt, kriegt er natürlich auch eine Belobigung. Wie das immer hier ist, wenn jemand sichtbarlich hier mitarbeitet, gibt es noch mehr Belobigungen. Ich hätte da noch... Also, es wäre noch die Möglichkeit, sich etwas dazu zu verdienen. Ja, Feuerwehr. Heute Nacht, ich weiß nicht, wer diese Nachrichten gelesen hat, in Halle hat es gebrannt in einem mehrstöckigen Haus, kurz nach Mitternacht im Keller. Es gab 6 Verletzte, das hat lichterloh gebrannt. Feuerwehr war da und konnte etliche Leute noch aus dem 4. Stock retten. Genau so mit so einer Leiter. Die war noch länger als deine, Benedikt. Feuerwehr. Als ich Kind war, sind wir mal in unser Nachbardorf gefahren. Wir haben diese Rauchwolke gesehen und das war sowas von spannend, wie dieses Bauernhaus gebrannt hat. Und wie die Leute dann die Möbel auf die Straße getragen haben. Entschuldigung, da war ich halt Kind. Heute tut mir das natürlich wahnsinnig leid. Aber Feuerwehren, es ist gut, dass es sie gibt. Ob das Berufs- oder freiwillige Feuerwehren sind, ich finde das ganz klasse. Aber heute brauchen wir sie nicht. Wenn ihr denkt, ich rede weiter über Feuerwehren, nichts ist. Ja. Der Ingo Meisner hat vorhin den Text schon gelesen. Übrigens, wir haben noch mehr Gemeinsamkeiten. Wir können beide Fahrrad fahren, wir wohnen beide in Kandern, wir können Computer bedienen, wir haben nette Ehefrauen, wir frühstücken gerne zusammen, hin und wieder gucken wir auch gerne Actionfilme und hier höre ich erstmal auf, das andere geht den Leuten nichts an. Okay. Gut, aber wir sind immer noch nicht verwandt, das ist spannend. Gut. Zu diesem Abschnitt Römer 12. Eigentlich ist er mir aufgefallen, als wir im Gemeindebibelstudium am Abend das betrachtet haben, als wir an diesen Vers kamen und wir haben versucht herauszubekommen, was bedeutet eigentlich dieses im Geiste brennen und was bedeutet diese Aufforderung. Und wir haben so ein bisschen versucht, das herauszubekommen, aber ich war nicht wirklich zufrieden an dem Tag mit den Erklärungen. Überhaupt dieser ganze Abschnitt, wir haben ja vorhin das so gelesen, was da alles für Aufforderungen stehen. Und bei dem einen Vers, einer in Ehrerbietung dem anderen vorangehen, da muss man erstmal überlegen, was ist da grammatikalisch gemeint. Und als wir das begriffen haben, dass wir wirklich dem anderen die Ehre zukommen lassen und uns selbst zurücknehmen. Da meinte der Friedhelm so, wir brauchen gar nicht weiter diskutieren, wir müssten eigentlich jetzt mal eine Woche lang das nur üben. Jetzt habe ich gedacht, jetzt könnten wir ja den ganzen Abschnitt mal im Jahresplan üben. Jede Aufforderung eine Woche lang. Die erste Aufforderung, wie der Abschnitt anfängt, heißt schon mal, die Liebe sei ungeheuchelt. Da können wir nachdenken, was Liebe ist, was Heuchelei ist, was Unheuchelei ist oder ungeheuchelt sein bedeutet und. Und da haben wir so viel zu tun. Und wenn wir das dann ein Stück weit begriffen haben, dann muss ich das auch noch umsetzen in die Praxis. Dann muss ich zum Beispiel in meinem Fall meiner Frau gegenüber ungeheuchelter leben. Es würde sich dramatisch, spannend oder gar nichts ändern. Keine Ahnung. Okay, aber ich habe dann so gedacht, was bedeutet das Brennen im Geist, wenn der Paulus das so sagt? Wir haben ja diesen Textzusammenhang gehabt, ja, und das sind 24 Aufforderungen, das ist jede Menge, und mittendrin steht das. Und dann habe ich gedacht, man müsste sich damit beschäftigen, mal lesen, nachdenken, ja, beten, und habe mich dummerweise freiwillig oder habe mich sogar gemeldet, als dieser Predigtermin frei war. Ja, dann predige ich mal drüber. Das war vor 6 Wochen. Da habe ich nicht geahnt, wie die 6 Wochen werden. Weil je mehr, und das ist fast mit jedem Thema in der Bibel so, je mehr man in der Bibel zu einem Thema liest oder sich beschäftigt, desto schwieriger wird es. Dann kommen so viele Aspekte noch dazu. Und so war es ein wenig auch hier. Ja, was heißt denn nun dieser Geist? Ist das mein menschlicher Geist? Ist das Gottes Geist? Oder so? Und solche Fragen tauchen auf. Was heißt brennen? Was steht da wirklich im Urtext drin? Und so. Naja, und dann habe ich mal angefangen, so Übersetzungsvarianten rauszulesen. Und da finde ich zum Beispiel in der Hoffnung für alle, also ich wiederhole zwischendurch immer mal, es geht um diesen Teilabschnitt, seid brennend im Geist. Ja, seid brennend im Geist. Oh ja, okay. Genau, in der Hoffnung für alle steht zum Beispiel, lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen. Das ist eine Möglichkeit. Oder die neue Genfer Übersetzung sagt, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Es wird immer spannender bei den Übersetzungen. Oder Gute Nachricht sagt, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Oder Neues Leben sagt, lasst euch ganz vom Geist erfüllen. Oder in der Vulgata, wenn man das übersetzt, da heißt es, seid brünstig im Geist. Und auch wenn man kein Altsprachler ist, merkt man doch so ein bisschen die Richtung, wo es hingeht. Es ist nicht so irgendwie lauwarmes Leben oder so. Da ist was los. Muss ich mal gucken. Christa, darf ich mal? Oder Gerhard, bei Gerhard ist es einfacher. Nee, ich gar nichts. Ich will nur mal dein Knie anfassen. Oh, ich würde sagen, 36 Grad, normale Körpertemperatur. Also, im Moment jedenfalls am Knie brennt er nicht. Die Frage ist, was bedeutet das wirklich, dieses im Geiste brennen? In diesem Textzusammenhang heißt es, im Eifer lasst nicht nach, das kann man da oben lesen, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Also vorher geht es um den Eifer für Gott und auch danach für den Dienst, für den Herrn. So wie Ingo das auch schon gesagt hat, dass es um unsere Einstellung, Lebenseinstellung zum Herrn geht, zu Gott geht. Zum Heiligen Geist. Eine Übersetzung sagt sogar, seid kochend im Geist. Wir haben letztens gekocht als Männer, das war ja noch spannend. Wir haben auch hinterher wieder aufgeräumt. Das hat super geschmeckt. Alle, die nicht da sein konnten, hatten Pech. Können sich höchstens noch Bilder angucken. Aber kochen, Wasser, sprudeln, heiß. Da geht was los. Ja. Und Um das vielleicht mal noch zu versinnbildlichen, möchte ich noch was von meinem Chef erzählen. Ich hoffe, der guckt im Internet nicht nach auf die Seite, wo die Predigten hier sind. Ist aber harmlos. Vor einem Jahr habe ich einen neuen Chef bekommen und der wollte uns als Mitarbeiter natürlich kennenlernen. Und da hat er so Kennenlerngespräche gemacht. Und das fand ich noch interessant, weil ich das in meiner Berufslaufbahn in der Art noch nicht erlebt habe. Er stammt aus, glaube ich, Südamerika, wie heißt das? Brasilien, glaube ich. Südamerikaner, kann aber ganz gut Deutsch. Und hat dann aus seinem Leben erzählt. Verheiratet, ein Kind, Sport und weiß ich was, alles so. Und dann wollte er, hatte so eine Liste, was er alles so von sich privat sozusagen preisgab. Und wollte das natürlich auch jeweils von uns dann wissen. Oder in dem Fall auch von mir. Naja, haben wir so erzählt. Und irgendwann kam er im Gespräch an diesen Punkt und sagte, sagen Sie mal, Herr Meißner, was ist denn in Ihrem Leben, in Ihrer Freizeit oder überhaupt in Ihrem Leben, was sind denn die Punkte, die Sie ganz besonders interessieren? Ich wusste erst gar nicht, erstens mal, was geht das ihm an? Und B, ich wusste nicht genau, was er will. Ja, wofür brennt Ihr Herz? Aha. Na ja, gut, da konnte ich schon mal erstmal gleich klar machen, dass ich Christ bin und so weiter. Haha, ist immer schön, ne? Hat man schon mal klare Stellung bezogen. Aber er wollte eigentlich was anderes herausbekommen. Er sagt, es gibt so viele Mitarbeiter in der Geschäftswelt, die im Büro sitzen den ganzen Tag oder ihren Job machen, schön fleißig irgendwelche Papiere erstellen oder Projekte abwickeln, aber man weiß relativ wenig, was sie in der Freizeit machen. Und da gibt's Leute bei, wir haben zum Beispiel bei der Roche einen, der ist Opernsänger. Der tritt da in der Oper auf und ist da richtig gut. Ein anderer macht im Fitnessclub da den Leiter. Oder einer ein Wanderführer oder so, ja. Gibt es ja. Und er sagt, und wenn ich das rausbekomme von Ihnen, wofür Ihr Herz brennt, wofür Sie sich begeistern können, dann hätte ich vielleicht eine Idee, wie ich Sie in den Arbeitsprozess besser eingliedern könnte, damit Sie mit Ihren Neigungen zurande kommen und gleichzeitig die Firma hat auch was davon. Nehmen wir mal an, ein Beispiel, einer, der will gerne neue Menschen kennenlernen. Der ist ständig da auf der Suche nach neuen Menschen. Den setze ich doch nicht ins Büro und lasse den irgendwelche Sachbearbeitungen machen, sondern der kommt ins Marketing und da kann der jede Menge neue Leute kennenlernen und vielleicht auch neue Kunden. Das war so der Hintergrund. Und ich fand das interessant. Wofür brennt dein Herz, hat er mich gefragt. Und die Frage, die möchte ich euch heute auch weitergeben. Wofür brennt eigentlich dein Herz? Und ich muss mir die Frage natürlich auch stellen. Wofür brennt mein Herz? Ich habe mal einen Bekannten gehabt. Wenn wir so in der Gesprächsrunde waren, da war der relativ still. Aber wenn es um Autos ging, Autotypen, Autoreparaturen, Motorleistung, da ist er wach geworden. Da wusste genau, da gibt's den Oldtimer und da gibt's das. Ha, Thema Autos. Dafür brannte der. Ja, das fand ich noch spannend. Wofür brennt mein Herz? Schatz, ich finde es sehr schön, dass du noch in Gottesdienst gekommen bist. Britta hatte noch einen halben Frühdienst und ist dann schnell hergefahren. Aber jetzt wird es persönlich. Aber da musst du durch. Es gibt in der Offenbarung einen Vers, der heißt, da schreibt der Apostel an die Epheser, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich habe mal so geguckt, ich finde diesen Vers, also diesen Ausdruck eigentlich nur dort. Erste Liebe. Das ist so ein Synonym geworden, ja, für den Anfang einen starken Anfang einer Beziehung. Erste Liebe verlassen. Und wenn ich so zurückdenke, meine erste Liebe war, ich glaube, die hieß Frau Sonnenberg. Und ich war in der dritten Klasse. Mann, oh Mann, hab ich für die geschwärmt. Und als sie dann mal krank war, durfte ich von der Klasse Blumen überreichen. Ich durfte zu ihr nach Hause und die Blumen überreichen. Meiner Frau Sonnenberg. War das schön. Ich schäme mich überhaupt nicht für, dass ich im Leben für manche Leute geschwärmt habe oder so. Das geht mir heute noch so etwas ruhiger, wenn man älter wird. Aber sich für Leute, Sachen, Technik, wie auch immer zu begeistern. Hey, das ist das Leben, ist doch schön. Ja, aber meine wirkliche Flamme, meine wirkliche Liebe, habe ich später kennengelernt. Und zwar gar nicht so mit Kontakten und miteinander reden. Wir wohnten 300 Kilometer weit entfernt. Unsere Familien haben sehr darauf geachtet, dass wir als junge Männer keinen Kontakt mit jungen Frauen haben. Es gab einmal eine Zeit, jawohl. Und was wir gemacht haben, es gab kein Facebook, es gab keinen Blog, es gab kein Handy, Internet, alles nicht. Aber es gab die Deutsche Post. Und wir haben geschrieben. Wir haben uns viele Briefe geschrieben, auch kurz danach, als ich dann zur Armee kam, 1,5 Jahre. Wir haben Briefe über Briefe geschrieben. Ich habe mal einen packen, weil... Ha. So, Schatz, darf ich mal den einen vorlesen da? Den? Nein, Spaß. Ich habe einen packen, weil... Bei uns zu Hause haben wir noch 7 oder 8 solche Packen. Und einmal zum 20. Hochzeitstag, da waren wir im Lauterbrunnental in Mürren, da in so einem Hotel. Kein Fernseher auf der Bude, aber die Briefe dabei aus unserer Kennenlernzeit, das war sowas von Spaß. Wir haben dann schon gedacht, die schmeißen uns aus dem Hotel raus, weil wir so gelacht haben und so viel Freude selber hatten an diesen alten Briefen. Teilweise entdeckt man die eigene Meinung wieder, wie man immer noch denkt, oder aber man hat sich total verändert. Aber es war ein Liebesbrief, ist doch toll. Erste Liebe. Und ich werde schon wieder ernster. Woran liegt es eigentlich, dass sowohl in zwischenmenschlichen Beziehungen sowas erkaltet, krachen geht, zu Ende geht oder umschlägt und auch auf Gott bezogen? Ich finde das immer so klasse, wenn Leute erzählen von ihrer Bekehrungsgeschichte, also wie sie Gott kennengelernt hat oder Gott sie gefunden hat oder wie auch immer. Ich finde das toll. Dann strahlen die Augen und die Leute sagen, oh toll, und das Gras war in der Woche grüner und die Sonne hat heller geschienen und die Menschen freundlicher, weil sie die Liebe Gottes so richtig intensiv erlebt haben. Und ein paar Monate später oder ein paar Jahre später, dann ist das abgeflacht. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben, gibt so Höhen und Tiefen. Und wie macht man das? Wie macht man das? Das ist so die Frage. Vielleicht stellst du dir die auch heute Morgen. Man kann ja viel jetzt am Anfang erzählen über Liebe und Beziehung. Aber wie kommt man dazu, diese erste Liebe wieder zu bekommen? Aber wir kommen da noch hin. Wir haben im Garten eine Feuerstelle. Jemand, der schon bei uns im Garten war? Kennt die. Haben wir so mit Steinen rundherum und dann kann man dann auch sitzen. Und wir machen sehr gerne Feuer, besonders meine Gattin, weil ihr Vater war mal früher Feuerwehrmann und da hat sie das vererbt. Und auch machen wir noch ein Feuerchen oder so. Was braucht man eigentlich, damit etwas brennend ist? Was braucht man alles dafür? Sauerstoff, okay. Brennstoff, ja. Streichhölzer. Ist alles, oder? Genau. Man braucht Brennstoff, man braucht eine Initialzündung, dass es mal losgeht. Und man braucht Sauerstoffraum. Es gibt ja so diese Experimente, ne, wenn du hast eine Kerze an und stülpst ein Glas über und dann merkst du, wie die Flamme dann langsam kleiner wird und verlischt, weil der Sauerstoff fehlt. Und so möchten wir uns mal zusammen rantasten an diese Stelle vielleicht. Was braucht's, damit dein Leben, damit mein Leben, mein geistliches Leben, mein Leben mit Gott wirklich die Grundbestandteile hat? Hat es genug Holz? Hat es genügend Sauerstoff? Oder fehlt überhaupt erstmal die Initialzündung, dass es überhaupt eine Beziehung zu Gott noch gar nicht gibt? Man hört immer davon, aber hat es noch selber noch gar nicht erlebt. Ich bin zwar kein Raucher, aber ich finde es immer schön. Man kann das wirklich so, ist das mal in deinem Leben passiert, dass es diese Initialzündung gegeben hat? dass Gottes Geist in dein Leben hineinkam und es erneuert hat. Und dann braucht's Sauerstoff weiterhin und Brennstoff. Genau. Also wir tasten uns so langsam an das Thema ran. Und ich finde es gut, dass ihr auch innerlich so mitmacht. Jetzt noch ein Aspekt. Es gibt in der Bibel auch so verschiedene Bibelstellen oder viele Bibelstellen, wo Gott etwas mit Feuer zu tun hat. Meine favorisierte Stelle ist natürlich vom Action-Kollegen Elia. Als der dann mit den Baalspriestern da stand, und dann haben sie so einen Test gemacht. Euer Gott, euer Baal oder unser Gott? Wer ist der mächtigere Gott? Und als der Elia dann anfing zu beten, dann kam Feuer vom Himmel herab. Überhaupt, der Elia war so ein feuriger Kerl, da ist er nachher auch mit einer feurigen Kutsche dann in den Himmel gefahren. Und da war immer was los. Ich hätte gerne die Fotos von ihm gemacht damals. Elia ist ein Beispiel. Oder als Johannes der Täufer Jesus ankündigt in Matthäus 3, da sagt er, ich taufe zwar mit Wasser zur Buße, aber nach mir kommt einer, der ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Oder am Pfingsttag, als dann Zungen wie vom Feuer auf die Jünger herabkamen. Oder wir kennen auch die Stelle, als nach der Auferstehung Jesu, als die Emmaus-Jünger da nach Emmaus gingen und Jesus ihnen begegnet und ihnen die Schrift auftut. Und dann sagen sie hinterher, brannte nicht unser Herz. Hey, das waren keine 37 Grad mehr. Das waren, keine Ahnung, wie heißt es, ein Feuer? Ein paar hundert Grad oder so. Wer kann das schätzen? Ich mache mal gerne den Test. Also das war sichtbarlich, das war nicht nur eine kurze Gefühlsregung, sondern da haben sie gemerkt, hey, es wird mir richtig heiß, weil Jesus als Sohn Gottes und selber Gott die Schriften geöffnet hat. Es gibt noch einen ganz interessanten Vers in Offenbarung, den möchte ich auch noch lesen. Offenbarung 4, Vers 5. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welches die sieben Geister Gottes sind. Also wir merken, Gott hat ganz viel mit Feuer zu tun. Und einmal wird eine Gemeinde gerügt, dass sie weder kalt noch heiß sei, sondern lau. Also Gott will ganz sicher nicht von uns, dass wir nur Sonntagschristen sind oder hin und wieder mal an ihn denken oder hin und wieder mit ihm Beziehungen zulassen oder aufnehmen, sondern er will eine innige Beziehung. Er will diese erste Liebe. Aber ich sage euch ganz, ganz ehrlich, das ist eine der Fragen, die mich schon viele Jahre bewegt. Wie produziert man das? Wie schafft man das, geistlich dran zu bleiben an Gott? Immer wieder auch frisch zu sein. Nicht nur mal für Events oder für Projekte, sondern durchgehend am Herrn dran zu bleiben. Und vielleicht enttäusche ich euch oder mache euch Mut, wie auch immer. Ich habe noch keine Antwort gefunden. Aber wenn ihr Antworten habt, immer her damit. Ich bin gern bereit, da etwas dazu zu hören. Brennen im Geist, wie geht das? Jetzt kann man Folgendes machen. Man kann zum Beispiel selber Feuer erzeugen. Nimm dich selbst, eine Packung gute Ideen, einen strengen Zeitplan und fange an loszuwirbeln für Gott und werde aktiv. Trage dich in alle Listen ein, die irgendwo sind zur Mitarbeit. Gründe verschiedene Hauskreise, lies die Bibel parallel in 5 verschiedenen Sprachen. Ich übertreibe, ihr merkt, ja. Und ich selber habe das auch erlebt, wie überaktiv man sein kann. Und 1-2 Jahre später habe ich festgestellt, ich dachte immer, das tue ich für Gott, für die Gemeinde, für die Christen. Und habe festgestellt, dass ich es zum Großteil für mich selber gemacht habe. Es führt jetzt zu weit, wenn ich das ausführen will, aber ich habe beim EAF mal so einen Artikel drüber geschrieben, der hieß, ich tue das für Gott. Und wer möchte, dem kann ich den Link mal geben. Oder bei einer Bekannten auf dem Blog habe ich gefunden, bei der Kerstin, die hat erzählt, dass eine Bekannte von ihr wiederum erzählt, dass nach einem Teilzusammenbruch einer Gemeinde noch 40 Überlebende übrig waren, die jedoch versuchten, die 22 Arbeitsbereiche, die die Gemeinde vorher hatte, aufrechtzuerhalten. Das ist Stress, hä? Stress pur. Oder jetzt im Moment ist in Bad Blankenburg diese Konferenz. Und da sagt einer, der Hans-Peter Reuer übrigens sagt das, ein breites Bibelwissen ist keine Garantie für eine tiefe Christusbeziehung. Ja, er sagt, geistliche Tiefe erkennt man nicht an einer exakten Theologie, sondern daran, wie abhängig Menschen ihr Leben von Christus machen. Das hat er gestern gesagt. Ja. Es geht also nicht in erster Linie um unsere Aktivitäten und das Versuchen, Gott zu beeindrucken aus eigener Kraft. Darum geht es nicht. Denn dann passiert auch was mit Brennen, aber in der anderen Richtung, wir brennen aus. Und es gibt relativ viele führende Leute von Kirchen und Gemeinden, die nach einigen Jahren intensivster Arbeit an Grenzen kommen. Und dann ist lange Zeit und Ruhe, Gespräche und Therapie notwendig, damit man wieder normal leben kann und normale Kraft bekommt. Also, selber Feuer anbrennen wäre keine Lösung. Dann habe ich nochmal so nachgedacht, was kann es sein, was Brennen auch hindert in meinem Leben? Es gibt ja so Dinge, zum Beispiel an unserer Feuerstelle, wenn da die Asche so hoch geworden ist und ich lege neue Holz und sowas rein und zünde das an, dann versinkt das in dieser Asche und dann geht das Feuer auch wieder aus. Ganz einfaches Beispiel. Also muss ich hin und wieder mal auch aufräumen. Wir hatten früher ja noch Kachelöfen und als Kinder mussten wir öfters mal die reinigen. Und das war Dreck und da waren Asche und Kohlenreste und weiß ich was alles drin. Und manchmal ging es ja auch so. Hast das ein bisschen nach hinten geschoben auf dem Rost und hast vorne neues Feuer gemacht. Das kannst du mehrmals machen, aber irgendwann ist das Feuerloch zu. Und dann musst du wirklich mal aufräumen. Ich sage so gerne dieses Beispiel, das ist auch mit Versagen und Schuld in meinem Leben, in unserem Leben. Wir können das unter dem Teppich kehren. Natürlich, dann ist es weg, scheinbar. Aber irgendwann ist die Beule so groß, dass du drüber fällst und dir vielleicht die Nase stößt. Und wenn du das vielleicht auch schon oft gehört hast, auch als Christ, räum auf in deinem Leben. Mach es. Mach es gleich, mach es gründlich, mach es mit Gottes Hilfe oder erzähl jemanden anderen davon. Aufräumen, damit wieder neuer Platz ist für neues Brennholz, für neue Flammen. Ich habe festgestellt, bei mir ist auch manchmal ein Hinderungsgrund die mangelnde Sehnsucht nach Gott. Ich habe alle möglichen Sehnsüchte, ich habe noch 3 Wochen, dann habe ich Urlaub. Und da habe ich Sehnsucht, schöne Bücher zu lesen, zu wandern, mit Madame zusammen zu sein, schön zu essen, einfach auszuruhen. Oder ich habe, nein, das erzähle ich jetzt nicht. Ich habe noch andere Sehnsüchte. Okay. Aber habe ich wirklich diese Sehnsucht, hast du wirklich diese Sehnsucht nach mehr von Gott zu erleben? Es gibt so dieses Lied, immer mehr von dir, immer mehr. Wir singen das manchmal. Aber geht das wirklich in dein Herz hinein und sagst, hey, genau das will ich auch. Ich will das nicht nur singen, weil es eine nette Melodie hat und die anderen auch mitsingen. Immer mehr von dir. Diese Sehnsucht, die fehlende Sehnsucht, die kann auch ein Hinderungsgrund sein, dass Gott nicht mehr brennen kann. Welche Ziele habe ich im Leben? Oder minimiere ich meine Kontakte mit ihm auf Minimum? Also, fahre ich das alles runter? Schnell mal noch zum Essen oder morgens kurz vorm außer Haus gehen, ein kurzes Gebet sprechen und den Rest des Tages werde ich gelebt. Und abends bin ich viel zu müde Und ich habe vielleicht gar keine Kontakte mehr mit ihm. Wie will Gott etwas Neues in deinem Herz anfangen, wenn du ihm gar nicht die Gelegenheit dazu gibst, wenn du gar nicht mit ihm sprichst? Das ist noch schwierig. Manchmal tut mir Gott leid, weil wie soll er das machen, wenn wir so Barrieren haben, wenn wir ihm keine Chance geben? Die Anweisungen, die Tipps in der Bibel sind massenweise da. Die sind da. Immer wieder. Aber wenn wir es nicht umsetzen, deswegen fand ich die Idee von dem Bruder noch gut. Wir müssen das umsetzen, was wir lesen und nicht nur theoretisch austauschen. Oder was ich auch manchmal bei mir entdeckt habe, dass ich den Heiligen Geist als Person auch ein Stück weit minimiere. Für mich in meiner Vorstellung war immer so, ja klar, die Gottheit, drei Personen, das wissen wir, jede eigenständig, aber insgesamt ein Geheimnis. Jede Person ist Gott, aber da ist natürlich der Vater, das ist der Chef so. Dann kommt Jesus und irgendwo kommt auch noch der Heilige Geist. Und ich bin gerade daran, ein bisschen spät, aber bin halt dran, mein Bild so ein bisschen zu revidieren zu lassen. Dass alle drei Personen der Gottheit gleichwertig sind. Wir haben verschiedene Aufgaben oder ja, Charaktere, aber vielleicht muss ich mich auch mal entschuldigen, dass ich den Heiligen Geist immer so als drittes Rad am Wagen gesehen habe, so im Hintergrund. Und wie wollen wir brennen im Geist, wenn wir ihn gar nicht als diesen akzeptieren? Es gibt noch zwei Bibelstellen, die uns auch ermahnen, diesbezüglich: Betrübet nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Das steht in Epheser 4. Und an die Thessalonicher wird gesagt, in Kapitel 5, Vers 19, den Geist dämpft nicht. Man kann also den Heiligen Geist, der ja in uns wohnt, betrüben oder auch dämpfen. So einen Schallschutz drumherum bauen, dass man ihn gar nicht mehr wahrnimmt. Zwischenfrage, wie geht's dir eigentlich jetzt, wenn du das so hörst? Ziemlich ernste Themen, oder? Aber ich kann einfach nicht anders. Das steht so in der Bibel und es beschäftigt mich auch. Woran liegt es eigentlich? Meine teilweise Oberflächlichkeit oder meine Lauheit im Glauben? Wo doch Gott in seiner Güte alles vorbereitet hat, dass es anders sein kann. Dass da echt Begeisterung und Feuer sein kann. Okay, wie fange ich denn jetzt an? Ah, vorher noch, bei dieser ganzen Frage, es geht nicht in erster Linie um unsere Gefühle. Das ist auch immer so ein Thema. Ja, ich habe vielleicht ein Hoch erlebt in meinem geistlichen Leben, jetzt sind meine Gefühle auf Hochtouren und dann ist das erreicht, was Gott hier meint. Nee, der Geist Gottes spricht unseren Geist, unseren Verstand an. Das ist auf dieser anderen Ebene, das geht noch nicht auf der Gefühlsebene. Ich verrate euch was, ich habe wirklich Sehnsucht, zunehmend Gott zu erleben, die Nähe des Herrn zu spüren. Und ich habe es vielleicht schon mal erzählt, wenn ich morgens zur Arbeit fahre und dann lege ich meine Hand auf den Beifahrersitz und dann rede ich mit dem Herrn. Und ich weiß auch, der fährt mit mir in die Schweiz. Aber ich spüre nicht spürbar, dass er meine Hand anfasst. Das wünschte ich mir. Und dann bete ich drum. Und dann wünsche ich mir, dass der Heilige Geist wirklich mein Herz erfüllt. Da bete ich drum. Und ich versuche auch Dinge ihm zu sagen, wo ich mich entschuldige und sage, das lief daneben, das war nicht in Ordnung. Und dann hatte ich jetzt wochenlang, da ist nichts passiert, bei allem Bemühen und was machst du denn da? Machst alles richtig und dann passiert nichts? Was ist denn los mit Gott? Ist er gerade woanders beschäftigt? Ich habe etwas gelernt. Gottes Zeit ist anders, läuft anders als unsere Zeit. Und in solchen Dingen, die die Schrift uns klar lehrt, die müssen wir einfach durchziehen. Egal, ob ich das gefühlsmäßig merke oder nicht. Und ich kann euch das sagen, Halleluja. In den letzten anderthalb Wochen habe ich das, glaube ich, 6-mal erlebt. Aber das erzähle ich euch jetzt nicht. Da habe ich Gott so deutlich gespürt. Und immer, wenn ich das so erlebe, denke ich hinterher, nie wieder meckern, nie wieder anzweifeln. Gott, du bist der Größte. Und so, naja, und ein paar Wochen später, eben mit dieser Gefühlsgeschichte und so, ja, dann geht das wieder mal nach unten. Aber nochmal, es geht nicht um unsere Gefühle. Es geht einfach, die Herrschaft unseres Denkens auch dem Herrn zu übergeben. Du bist der Herrscher, mach was draus. Und du wirst staunen, der macht was draus, bloß eben zu einer anderen Zeit. Was wichtig ist mit diesem Brennen? Wie fange ich jetzt an zu brennen oder bleibe auch immer noch brennend? Erstens ist wichtig zu wissen, der Geist, der lebt schon in uns. Hat man eben 1. Korinther 3, Vers 16. Und der Geist Gottes in euch wohnt. Der ist schon da. Die Initialzündung, wie Christa sagte, das ist passiert. Ist vielleicht ein kleines Feuerchen, aber es ist da. Dann, es ist auch möglich, brennend im Geist zu sein, denn sonst hätte Paulus den Römer nicht geschrieben. Und ihr seid jetzt, wir sind jetzt mal alle Römer. Dieser Brief ist auch an uns geschrieben. Es muss möglich sein. Vielleicht haben die Römer das viel einfacher verstanden als wir verkopften Europäer und wussten gleich, was damit gemeint ist. Na gut, wir müssen ein bisschen graben. Aber es ist möglich. Der nächste Punkt, Holz nachlegen. Beziehungspflege, nenne ich das mal. Das ist in unserer Ehe so. Wenn wir eine Zeit lang nicht miteinander reden oder zu wenig Zeit haben, dann geht irgendwas den Bach runter. Und dann kommen vielleicht Vorwürfe oder Ärger oder Missverständnisse dazu. Und ganz schnell fehlt der Sauerstoff dann für diese Beziehung. Zeit. Beziehung braucht Zeit und Interesse. Ich erwarte immer von anderen, das sage ich ganz offen, dass sie sich erkundigen, wie es mir geht oder Anteil nehmen an meinem Leben. Aber wie oft habe ich Interesse? Wirkliches Interesse, nicht nur, ja, ich zitiere gerne immer meine französischen Kollegen, ça va, très bien, okay, schönen Tag noch. Und das war's. Sondern wirklich, hey, wie geht's dir wirklich? Und manchmal staunt man, wie offen Leute dann reagieren und dich teilnehmen lassen. Noch ein Gedankenanstoß. Wenn Gott Feuer schenkt, dann macht er dich nicht kaputt. Ein Beispiel, der brennende Dornbusch. Der brannte ja auch, aber ist nicht verbrannt. Dieses andere, dieses Ausbrennen, das ist nur bei, wenn wir menschlich aktiv nach unseren Gedanken, nach unseren Stressvorstellungen arbeiten. Aber Gott will keinen seiner Menschen verbrennen und kaputt machen. Überhaupt nicht. Er ist ein guter Arbeitgeber. Wirklich ein guter Arbeitgeber. Wenn das nicht so funktioniert, muss es andere Ursachen haben. Gott will uns nicht verbrennen, wenn es um den Dienst für ihn geht. Ein ganz wichtiger Punkt, der steht in Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen, mit ihm essen und er mit mir. Ich habe das für mich überschrieben mit Herzenstür öffnen. Wenn es klingelt an der Tür und Jesus steht draußen, dann mach doch auf. Ich habe einmal die Tür nicht aufgemacht, da lebt man noch in Oranienburg. Das war die Zeit, da haben wir noch Holunderbeeren gesammelt. Kennt das jemand, wo man Saft so draus macht? Ist eine ist eine Angelegenheit, also man pflückt die ganzen Dolden zu Hause in der Küche, dann werden die gewaschen und dann kriechen da alle möglichen Viecher da noch raus, Spinnen und weiß ich was. Und dann die Beeren, die haben der Saft, den kriegst du aus den Klamotten nicht wieder raus. Jedenfalls unsere Küche sah aus wie ein Schlachtfeld und dann klingelte jemand, irgendeine Urlauberfamilie waren zu Besuch und wollten uns besuchen. Hinter der Gardine geguckt, ich habe nicht aufgemacht, ich könnte die doch nicht reinlassen, oder? Ja gut, die hätten mithelfen können. Habe ich mich hinterher auch geschämt, aber was soll's. Später mal kamen wieder mal, standen manchmal Leute vor der Tür und wollten beköstigt werden. Und andermal war es auch ungünstig. Eben die Wohnung, die sonst immer aufgeräumt war, war halt da nicht aufgeräumt. Wir haben irgendwas umgeräumt, gewaschen, keine Ahnung. Windeln lagen überall rum, wie es so ist. Und die klingelten dann wieder und dann haben wir sie gebeten, wenn sie bitte noch am Lenitzsee, da war gleich bei uns um die Ecke, noch eine Stunde spazieren gehen, täten, würden, könnten. Das wäre sehr nett und hinterher könnten sie dann bei uns Kaffee trinken. Und das haben wir dann in Blitzeseile aufgeräumt und die Leute reingelassen. Es geht um deine Herzenstür. Und ich glaube manchmal, Jesus klopft ganz leise. Der Heilige Geist klopft ganz leise. Weil Gott ist per Definition ein Gentleman. Der drängt sich nicht auf. Der kommt nicht abrupt in dein Leben und reißt die Tür auf und sagt, hier bin ich und jetzt und so. Nee, er will hereingebeten werden. Und wenn wir das immer und immer wieder überhören, dann kann es sein, dass er zwar immer noch da ist, aber einfach traurig vor der Tür steht. Und das wäre schade. Also das, glaube ich, das wäre eine Möglichkeit, ihn ganz bewusst die Tür zu öffnen. Das kannst du auch symbolisch machen. Du kannst deine Hände öffnen, du kannst dich hinsetzen, du kannst es auch jetzt machen und sagen, hier bin ich, mit offenen Händen, mit offener Herzenstür, Herr, komm in mein Leben wieder neu hinein oder Heiliger Geist, erfülle mich und mache mich brennen. Das kannst du machen. Und dann wird er dieses Gebet nicht, er wird antworten. Ein Thema ist auch Gehorsam. Wenn ich in bestimmten Dingen, die er mir aufs Herz legt, die Dinge nicht tue, dann muss ich nicht erwarten, dass er mir wieder neue und andere Dinge zeigt, wie mein Leben gehen soll. Ich will vielleicht einen Ratschlag haben, wie ich mich beruflich anders orientieren soll oder suche eine Arbeitsstelle und bitte den Herrn um Führung, bin aber gar nicht bereit, irgendeinen Konflikt, den ich nebenbei zu laufen habe, zu lösen. Dann sagt Gott, ich habe dir das klar gemacht und du willst einfach nicht. Tut mir leid, ich bleib mal wieder außen vor. Ja, vielleicht zum Schluss noch kurz, ich muss mir, das habe ich auch gelernt, gar nicht so die Mühe geben. Er ist es, der es macht. Gott ist der Aktive, der die Dinge tut. Es gibt so Beispiele, zum Beispiel in Hebräer 12, da heißt es, es gibt eine große Wolke von Zeugen. Und schau dich mal um, entweder in der Bibel, da gibt es zum Beispiel den Apollos aus Alexandria, von dem wird gesagt, dass er brennend im Geiste war, redete und lehrte sorgfältig die Dinge von Jesus. Oder Barnabas war auch so ein Mann, ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Oder Stephanus, er war voll Heiligen Geistes und sah zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes. Das sind jetzt so biblische Beispiele. Aber schau dich um im Leben von deinen Mitchristen und dann wirst du auch sehen, da gibt es Leute, die das Geheimnis ein Stück weit mehr ergründet haben, vielleicht als du und ich. Frag sie, lass dich ermutigen von dieser großen Wolke von Zeugnissen. Und der letzte Punkt, das Ziel anschauen, das, so heißt es auch da in Hebräer 12. Wir brauchen etwas, worauf wir hinleben, was erreichbar ist, und was uns motiviert. Es ist schade, wenn wir nur so Tag für Tag die Tagesgeschäfte erledigen und vielleicht auch in unserem Glaubensleben nur so eine Notfalllösung machen. Aber wenn uns wieder deutlich wird, hey, wo geht's eigentlich hin? Dann fängt das Herz wieder an zu brennen. Und der Himmel ist nicht deshalb so schön, weil es so viele Hafen dort oben gibt oder die Sonne immer scheint, sondern der Himmel ist deshalb so schön, weil Jesus dort ist. Das ist doch toll. Darauf freuen wir uns. Und das möchten wir von ganzem Herzen. Dieses Ziel erreichen, wo Jesus jetzt schon ist. Und auf dem Weg wünsche ich euch und mir natürlich auch, dass es nicht nur so eine kleine Flamme ist, sondern dass die richtig, richtig groß wird in unseren Herzen, dass die Körpertemperatur nicht bei 36 Grad stehen bleibt, sondern dass wir uns öffnen, die Barrieren wegtun und aktiv Gott und den Heiligen Geist und Jesus, alle drei Personen wohnen ja in uns, bitten, dass er uns mehr brennend machen möchte und erfüllen möge. Und auf die Reise will ich dich einfach mitnehmen. Sag mir, wenn du ein Stück weitergekommen bist oder deine Erfahrung, ich bin gern bereit, das zu hören. Und wir gehen jetzt so mit diesen Gedanken, wie groß unser Herr ist, wie er König ist, wie er Herrscher ist und dass es sich lohnt, unsere Herzenstüren für ihn zu öffnen, gehen wir jetzt so in den Lobpreis. Ich bitte euch aufzustehen, wir beten noch zusammen und dann singen wir gleich weiter. Bitte steht kurz auf und wir beten. Unser Gott, du bist ein wunderbarer Gott, ein großer Gott. Du hast dich Menschen gezeigt im Alten, im Neuen Testament, zur heutigen Zeit. Du bist echt bemüht um uns. Du willst uns anstecken mit deiner Leidenschaft für Menschen und für dein Werk, für deinen Weinberg und für vieles mehr. Und wir bitten dich noch einmal, was wir vorhin gesungen haben, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, dass du in unser Leben, in unser Herz, in unsere Gedanken hineinkommst und wir merken, spüren und auch wissen dürfen, dass das Brennen wieder neu anfängt. Ich bitte dich für jeden, der Enttäuschung hatte und hat, wo es nicht läuft, sei es im normalen Leben, Berufsleben, im Beziehungsleben, komm in diese Enttäuschung, in diese Nöte hinein, lindere durch Salbe und durch deine Nähe, durch deine Gegenwart. Aber zünde uns wieder neu an, begeistert für dich zu sein. Schenke, dass wir es zulassen, dass du wirkst in unserem Herzen. Herr, wir loben, wir preisen dich, wir beten dich an. Amen.
Es ist die Zeit, wir beten.